liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich und Sie hören die zweite Folge des seelsorgerlichen Freitags. Heute geht's um zwei Grundelemente, die ich Ihnen ganz gerne einfach erklären möchte, mitgeben möchte. Dann können Sie sicherlich ganz, ganz viele Dinge, die rings um Sie passieren, die irgendwo passieren, wo Sie hinschauen und irgendwo erkennen und vor allen Dingen in sich selbst besser verstehen. Das ist der Sinn der Sache. Grundlegend ist es kein psychologischer Freitag, sondern ein seelsorgerlicher. Der liebe Apostel Paulus schreibt einmal, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das heißt auf gut Deutsch, es gibt etwas Vorgegebenes im Menschen, was man einfach berücksichtigen muss. Also das ist jetzt einfach da aus. Da kann man jetzt nicht drüber reden, da kann man nicht sagen, na, das wäre doch gescheiter, wenn ich es anders tat. Es geht nicht. Es ist so da. Es gibt aber für die Christen, und ich darf daran erinnern, heute in zwei Tagen haben wir den Pfingstsonntag, ein zweites Element. Ein zweites Element, das nennt sich Heiliger Geist, das ist eine ganz besondere Kraft, die kann mit diesem Vorgegebenen etwas machen und es verändern. Ist ganz, ganz, ganz wichtig, bitte, meine Lieben, die ihr irgendwie christlich seid. Glaubt nie, dass ihr mit dem Heiligen Geist oder mit eurem Glauben oder sonst irgendwas zum Beispiel gegen einen Trieb ankämpfen könnt. Je mehr ihr gegen irgendetwas ankämpft, desto mächtiger wird's. Ihr müsst es nehmen, müsst es erkennen, zuerst einmal, dann kann ich es nehmen und dann kann ich es verfeinern, dann kann ich es über sich selbst hinauswachsen lassen. Aber, auch für alle Mal, der Kampf gegen das Fleisch ist immer daneben gegangen und ist immer katastrophalst daneben gegangen. Nun, schauen wir uns zwei Grundelemente des Fleisches des Menschen an. Damit ist halt nicht so unmittelbar das Fleisch gemeint, also so Muskeln und so weiter und so fort, sondern das sind Vorgegebenheiten im Geist gemeint. Und da gibt es zwei Grundelemente. Sie werden jetzt, muss ich ganz kurz dazu sagen, je nachdem, mit wem Sie reden, ganz unterschiedliche Grundelemente hören, aber das sind halt meine, ich komme aus der jungianischen Richtung her, nach so Tiefenpsychologie, Psychoanalyse, nach Carl Gustav Jung, und das ist halt das, was ich für sehr sinnvoll halte. Also zwei Dinge. Zunächst die Wiederholung und zweitens das Vorrang des Systems. Und weil ich bin, fangen wir jetzt verkehrt herum an. Der Vorrang des Systems. Entzündet hat sich meine Idee dieses seelsorgerlichen Freitags an tiefer Verwunderung ob vieler Bemerkungen von Menschen zu der Sendung Big Brother. Da kann man zuschauen, wie Menschen in einem System agieren. Dieses System ist irrsinnig leicht zu erkennen, weil da sind, was weiß ich, so um die 10 Leute drinnen. Also müsste man nach meiner Ansicht erkennen, aha, der hat die Rolle, der hat die Rolle, der hat die Rolle, der hat die Rolle, die hat jene Rolle, etc. bla bla. Und jetzt müsste man eigentlich eines kapieren. Es ist ziemlich wurscht, wie diese Leute wirklich sind. Ich kann auch, wenn ich als Fernsehzuschauer irgendwie zuschaue, keinerlei Aussage drüber treffen, wie die Leute wirklich sind. Mit ganz geringen Ausnahmen, also wenn ganz schwere Störungen zu sehen sind. Sondern ich kann nur sagen, wie die in diesem System agieren und was sie dazu beitragen, dass dieses System funktioniert. So wie es halt funktioniert. Es scheint so, dass dieses grundsätzliche Wissen um systemische Psychologie überhaupt nicht nur in die Allgemeinheit eingedrungen ist. Lassen Sie mich Ihnen Folgendes sagen. Zunächst einmal ist es so, der Ort, an dem du in einem System stehst, ist wichtiger als wer du bist. Punkt 1. Also, einfaches Beispiel. Sie gehen auf der Straße, es ist wieder mal aufgerissen, weil irgendein Kabel zerrissen wurde oder was weiß ich was. Sie schauen hin, sie sehen immer das Gleiche. Einer steht unten im Graben und hockt wie ein Irrer vor sich hin und 2 bis 3 Arbeitskollegen stehen daneben und schauen oben. Also 2 schauen zu und einer schreit oben und sagt ihm, wie er hocken soll. Das ist ein ganz klares System. Jedes System hat zum Beispiel einen, der die Arbeit macht und einen, der vollkommenen Blödsinn hinunterschreit, aber deswegen der Chef ist. Also er schreit das oben, weil er der Chef ist. Ist völlig wurscht, was er runterschreit, ausschlaggebend ist nur, er füllt die Position des Chefs aus, deswegen schreit er. Die 2 anderen werden jetzt vom Chef nicht hinuntergeschickt, denn jeder Mensch auf der Welt weiß, jedes System hat genau ein Mitglied, das wirklich alle Arbeit macht. Wenn Sie jetzt in ein System hineinkommen, müssen Sie sich entscheiden, ob Sie zum Beispiel diese Rolle übernehmen. Wenn Sie diese Rolle übernehmen, kann das für Sie persönlich unglaublich beglückend sein, weil Sie sagen, na, ich bringe was weiter und passt. Sie müssen nur gleichzeitig ohne jede Würdigung leben. Denn kein System wird den, der die ganze Arbeit macht, jemals Chef werden lassen, weil sonst wäre er ja in der Rolle von dem, der oben steht und irgendwann zu uns in der Ohr schreit, und wir hätten keinen mehr, der die Arbeit macht. Das heißt, wenn Sie sich für diese Rolle entscheiden, dann müssen Sie damit leben, dass Sie nicht aufsteigen werden, obwohl Sie die ganze Arbeit machen. Ganz, ganz, ganz einfach. Ende. Okay? Jetzt gibt's ganz verschiedene Rollen in Systemen. Sehr spannend ist es zum Beispiel, wenn man die Chance hat, in einen neuen Betrieb zu arbeiten, was weiß ich, in eine neue Rolle, eine neue Abteilung versetzt zu werden und so weiter und so fort, wenn man zuerst einmal gar nichts macht, sondern sich nur anschaut, wie funktioniert das, dann schaut, welche Rollen werden an Sie herangetragen. Also da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Rollen. Du kennst das Rolle des Opfers, die Rolle dessen, der aber nichts arbeitet, aber dafür mit allen feschen Kolleginnen schläft, die Rolle dessen, der eben die ganze Arbeit macht, die Rolle dessen, der nichts arbeitet, aber keiner regt sich jemals drüber auf. Ganz gerne die Rolle des Kranken, gerne gesehen der Alkoholiker. Und dann können Sie sich entscheiden, was Sie nehmen. Es werden Ihnen Rollen nämlich in den ersten Begegnungen angetragen. Und jetzt können Sie sagen, ich nehme das oder ich nehme das nicht. Wenn Sie einmal einen fixierten Rollenplatz haben, dann müssen Sie sich der Tatsache bewusst sein, dass in dieser Arbeitsgruppe zum Beispiel das jetzt noch zu wechseln unglaublich schwer ist. Da kann es gescheiter sein, Sie wechseln den Betrieb und sagen dann, na, diesmal will ich eine andere Rolle. Aber, nochmal, in geschlossenen Systemen, wie zum Beispiel einer Arbeitsgruppe oder diesem Big Brother Haus, ist es wesentlicher, welche Rolle Sie ausgefasst haben, und dann tun Sie das. Das ist unglaublich schmalbandig. Das zweite System ist das der Wiederholung. Das Wiederholungssystem ist ein ganz einfaches, und das sehen wir ganz, ganz gut an Beziehungen. Sie kennen ja die Geschichte, dass man immer auf die gleichen Leute stoßt. Da gibt es ja diesen klassischen Satz, ma, die arme Frau, dauernd verliebt sie sich in einen, der sie verdrischt. Oder bei Männern, ma, der arme Mann, dauernd trifft er auf eine, die ihn einfach ausnimmt. Sie sehen, Wiederholung. Was jetzt wiederholt wird, ist gar nicht die Beziehung, sondern wir haben allen Ernstes zunächst einmal nur drei Grundtypen von Beziehungen. Die sind entsprechend der drei Grundphasen des menschlichen Lebens. Also wenn sie ganz ein kleines Baby sind, haben sie genau ein Interesse, nämlich dass sie gestillt werden und dass man sie streichelt und dass man sie wickelt, dass man sie rumträgt, dass man sie kuschelt, dass sie einen Herzschlag hören können. Also auf gut Deutsch, die Haut ist unglaublich wichtig und das Bekommen und das Versorgtwerden. Die zweite Phase ist die um das zweite Lebensjahr, wenn Sie lernen, aufs Klo zu gehen und sagen dann, na, also zweijährige Kinder sagen, nein, aus. Zweijährige Kinder sagen, nein, und hauen sie am Boden und schreien. Da geht's um Machtausübung. Die zweite Typus von Beziehungen, die es gibt, ist schlicht und ergreifend Machtausübung. Die dritte Phase, die es gibt, ist die um das sechste Lebensjahr, wo alle Buben gesagt haben, wenn ich groß bin, heirate ich die Mama, und alle Mädchen gesagt haben, wenn ich groß bin, heirate ich den Papa. Das ist das kindliche Entdecken, es gibt sowas wie Sex. Also man hat keine Ahnung, was Sex wirklich ist. Man weiß nur, da kommen so zwei Leute zusammen, so Mama, Papa kommen zusammen und die tun da irgendwas, was ich nicht weiß, was ich ja gar nicht wissen will. Aber dann gibt's Kinder. Also irgendwie. Das ist auch völlig wurscht, wie. Also das kann sein, dass dann der Storch daherkommt. Ist jetzt für ein Kind völlig uninteressant, wie das wirklich funktioniert. Ausschlaggebend ist nur, die kriegen da irgendein Gespür dafür, dass es etwas gibt zwischen Erwachsenen, und das führt dann irgendwie zu Kindern. Und das ist dann irgendwas, das beobachten sie sehr, sehr genau, was sie nicht verstehen, aber was Mama und Papa zusammenhält. Das nennt sich ödipale Phase, und das ist das Entdecken des Sexuellen. Jetzt gibt's zunächst einmal nur diese drei Grundphasen. Wenn Menschen Störungen haben in einer dieser Phasen, dann sind sie dort schlicht und ergreifend hängen geblieben und wiederholen das. Also, wunderbares Setting, haben wir jetzt gerade auch in diesem Big Brother Haus gesehen. Wir haben einen großen, starken Mann und ein schwaches, kleines Mädchen, das dauernd versorgt werden will. Das ist eine Störung aus der ersten Phase. Eine sogenannte narzisstische Störung. Der eine gibt und gibt und gibt, besonders schön, also es war so genial, wie der Mann die Zigaretten der Frau rationiert hat und ihr die immer gegeben hat. Da merkst du jetzt, das Orale, also das ist wie den Mama-Busen geben, wie das Flaschel geben. Nicht? Alle Raucher sind leicht, naja, leicht narzisstisch gestört aus der ersten Lebensphase, die kommen sozusagen niemals von der Mama-Brust weg, vom Schnuller weg. Alles Orale ist narzisstische Störung. Ja, und der versorgt die und der regelt das und der macht alles für sie. Und jetzt glaubt man, das könnte doch gut gehen. Oder? Könnte das gut gehen? Jetzt überlegen Sie mal genau. Einer gibt dem anderen die ganze Zeit. Gibt ihm was zum Essen, gibt ihm was zum Rauchen, dann im übertragenen Sinn natürlich eine Wohnung, was zum Anziehen und tut und macht und pflegt. Nein, weil natürlich das Gegenüber unendlich verletzt und beleidigt ist. Weil das Gegenüber eins war's. Du willst ja gar keine Frau, sondern du willst ein Baby, das du versuchen kannst. Und das ist jetzt für eine Frau nach der Pubertät die größtmögliche Verletzung. Das heißt auf gut Deutsch, was natürlich als nächstes passiert ist, war auch wunderschön zu sehen, diese Frau fängt an, diesen Mann sowas von fertig zu machen, dass man sich es gar nicht vorstellen kann, weil sie ein Recht dazu hat. Sie wird nicht als Frau wahrgenommen, sondern sie wird als Baby wahrgenommen und das kannst du mit jemandem nach der Pubertät nicht machen. Jetzt merken Sie dran, das ist nicht gescheit. Gut, zweite Phase, was wäre das? Das sind die Machtbeziehungen. Also es gibt so diese ganz klassischen alten Haustyrannen, die ein Leben lang die Frau gescheicht haben. Und die haben ja gesagt, jetzt hast du auch schon wieder nicht zusammengeräumt, hast schon wieder zu viel Geld ausgegeben, jetzt schreibst du das ins Wirtschaftsbuch ein, was ist jetzt wieder los? Blam, blam, blam. Da kommt noch das Züchtigungsrecht des Haushaltungsvorstandes, in Österreich gültig bis 1971, bitte, hinein. Hier werden Kinder geschlagen, weil sie ja erzogen werden müssen. Und Erziehung versteht sich in dem Bereich als Machtausübung. In der Tat ist diese Geschichte mit dem Sauberwerden eines Kindes eine hochkomplexe. Kinder müssen das lernen, Kinder brauchen da auch einen Druck, um das einmal ganz ehrlich zu sagen. Es geht um das Erlernen grundsätzlicher Ordnungen. Wenn es übertrieben wird, wenn es sadistisch ausgeübt wird, dann habe ich nachher einen machtausübenden Menschen, sprich einen Sadisten. Die ganzen klassischen sadomasochistischen Beziehungen gehen zurück auf Störungen in dieser Phase. Hier wird einfach nur Macht ausgeübt und das war's. Die ganzen Geschichten, die jetzt in der römisch-katholischen Kirche hochgekommen sind, und das ist das besonders Erschütternde dran, des sexuellen Missbrauchs, der Gewalt, waren gar nicht sexuell, sondern sie sind anal. So nennt man diese zweite Phase, Anus der Popsch. Hier wurde Sexualität ja nicht ausgeübt aus Lust und Freude, sondern um Menschen fertig zu machen, um sie zu bestrafen. Das ist genau die Katastrophe, die passiert, wenn Menschen in dieser Phase schwere Schädigungen erleiden. Diese Phase ist ganz schwach geworden. Wir haben kaum mehr echte Sadisten, kaum mehr echte Sadisten. In der Tat haben wir heute eher das Problem, dass diese Phase zu schwach ausgeprägt ist und Menschen immer mehr Probleme haben, zum Beispiel die Küche zusammenzuräumen. Oder Ordnung zu halten mit ihrem Gehaltskonto. Oder. Mit dieser Phase sind ganz wichtige Fähigkeiten, Ordnung zu halten, etwas auch einmal zurückzuhalten, Hand in Hand gehend. Die letzte Phase, die ödipale Phase, ist, wenn sie wiederholt wird, schlicht und ergreifend positive Sexualität. Lebensgebende, lebensspendende Sexualität, jetzt im Sinn von, die zwar spenden sich Leben. Und das ist also einfach eine wunderschöne, blühende, strahlende, traumhafte Sexualität. Und das passt. Muss jetzt nicht unbedingt etwas mit vielen Kinderkriegen oder überhaupt Kinderkriegen zu tun haben, sondern das ist ja immer erst der Effekt, sondern diese Sexualität gibt beiden Kraft, Freude, Lebenslust etc. etc. Wenn dort Störungen passieren, dann kommt etwas heraus, was man immer wieder hört, das ist eigentlich ein einziges Wort, der Ekel. Ekel vor Sexualität, Ekel vor Berührung, Ekel vor die stinken alle, die Weiber. Oder die Männer stinken alle und die sind immer nicht gewaschen und so weiter und so fort. Also dieser ganze Ekelbereich gehört zu Störungen dieser Lebensphase rings ums sechste Lebensjahr. Jetzt ist das Spannende dran, dass Menschen immer wiederholen. Also sie wiederholen einfach ständig. Und sie wiederholen zunächst einmal das, was sie als kleines Kind erlebt haben bis zum sechsten Lebensjahr. Und das ist jetzt einmal so. Also da gibt's diese Pflegerbeziehungen, nähere Beziehungen, es gibt die sadomasochistisch strengen Beziehungen, Machtausübung, war auch früher ganz beliebt bei Lehrern, der Oberlehrer, das war ja so eine Karikaturfigur des Analgestörten, der seine Schulkinder dauernd droschen hat. Und dann gibt's eben den Übersexualisierten oder den totalen Sexualfeind, der nur dauernd sagt, das ist ja alles grausig und weh. Und jetzt schauen Sie mal, wie toll der liebe Gott ist. Wissen Sie, was der in uns eingebaut hat? Der hat nicht nur das selbst in uns eingebaut, sondern er hat eine unfassbar tolle Selbstheilungsgeschichte eingebaut. Selbst Menschen, die Störungen haben, im Grundsätzlichsten, also wirklich als ganz kleines Baby, und dazu reicht jetzt schon, dass zum Beispiel die Mama wird krank. Also das ist wirklich ein Drama, wenn eine Mutter dann plötzlich ins Spital muss, weil noch irgendwas ist mit der Geburt und was weiß ich was, und ist dann plötzlich nach 2 Wochen, sind die alles rennt super und plötzlich liegt die auf der Intensivstation und kommt erst wieder nach 4 Monaten raus. Das ist ein ganz schwerer Schock. Das ist ein Katastrophenschock für dieses Kind. Jetzt ist der liebe Gott aber so trickreich, dass er Folgendes draus macht. Er sagt, okay, ich habe dich so gebastelt, lieber Mensch, dass du Phasen durchläufst. Und jetzt bastel ich was ganz was Tolles in dich hinein. Jede Störung, die du schon erlitten hast, kannst du in der nächsten Phase wieder aufarbeiten. Das ist jetzt Erik H. Eriksen, der hat als erster darauf hingewiesen, dass auch ganz, ganz, ganz schwere Störungen in der nächsten Phase wieder aufgearbeitet werden können. Eriksen war der Erste, der dann darauf hingewiesen hat, dass das mit dem sechsten Lebensjahr nicht endet, aber das würde jetzt zu weit führen, sondern der gute Eriksen hat bis zum 70. Lebensjahr zum ersten Mal die großen Umschwungsphasen des Menschen wirklich gut aufgeschrieben. Und in jeder einzelnen dieser Umschwungsphasen, das sind dann so schöne Sachen wie Midlife Crisis, nicht, hat der Eriksen schon im Jahre, ich weiß nicht, ich glaube 1960 oder so geschrieben, nur hieß das dort anders, ist die Gelegenheit schlechthin, sämtliche Störungen, die man hat, aufzuarbeiten. Zu sagen, na gut, das brauche ich jetzt nicht mehr wiederholen, jetzt bin ich 45, muss ich ja nicht mehr wiederholen, ist ja uninteressant, ich nehme das, was ich bis jetzt falsch gemacht habe, und mache es neu. Ich kann plötzlich über meine Störungen hinauswachsen. Entweder schaffe ich das alleinig, oder ich brauche gute Freund, oder ich brauche einen ordentlichen Psychotherapeuten, wie auch immer, aber es geht immer. Jetzt habe ich Ihnen 2 Dinge gesagt, und jetzt schauen Sie sich das bitte an. Das Fleisch, das sagt, du kriegst einfach eine Rolle im System, und das machst du dann. Uns völlig wurscht, wer du wirklich bist. Das Fleisch sagt auch, du hast irgendwo eine Störung erlitten, und jetzt machst du es für den Rest deines Lebens, immer den gleichen Schatz, den du damals als kleines Kind nicht bekommen hast. Und der Geist sagt, naja, so ist es nicht. Immer wieder kommst du in vollkommene Umbruchphasen hinein und jedes einzelne Mal hast du die Chance, wieder alles aufzuarbeiten. Ja, sehen Sie, und das ist unser lieber Gott. Der hat so viel in uns eingebastelt, das gibt's gar nicht. Es gibt nur etwas, was jeglichem Geist und jeglicher Seelsorge widerspricht. Das ist der Satz, ich bin so und ich werde mich jetzt nicht ändern. In dem Moment, vor diesem Satz, flieht der Geist. der vertrocknet die Seele. Ja, aber das haben Sie, meine Lieben, doch nicht Not. Mir ist schon klar, Sie haben Angst vor Veränderung. Sie denken sich, jetzt war das immer so, kenne ich es vielleicht nicht gut, aber ich kenne es immerhin. Und dann kommt der Geist, dann kommt die Seele, dann kommt das Unsterbliche, dann kommt die Strahlkraft Gottes in Ihnen. Und plötzlich, meine Lieben, kann wiederum alle paar Jahre alles ganz, ganz anders werden. Ja, das zu nehmen, dankbar zu nehmen, beglückt zu nehmen und sich dann durch diesen Geist führen zu lassen, das wünsche ich uns allen von ganzem, ganzem Herzen.